Deutschlandfunk, Andruck.
Der Krieg gegen die Ukraine. In seiner jetzigen Dimension dauert er nun schon fast ein Jahr. Und aus Russland kommen keinerlei Anzeichen, die Angriffe auf den Nachbarn beenden oder ernsthaft verhandeln zu wollen. Was treibt Russland an? Woher kommt diese autoritäre, aggressive Haltung? Der britische Historiker Orlando Figes hat schon einige Bücher über Russland verfasst. Nun hat er eine Geschichte Russlands vorgelegt, die viel von dem erklärt, was heute vielleicht schwer zu verstehen ist. Meine Kollegin Sabine Adler hat das Buch gelesen.
Gesellschaften sind nicht, wie sie sind, sondern sie werden, was sie sind. Ein Blick zurück lohnt immer, zumal von Geschichtsexperten, zu denen ohne Zweifel der britische Historiker Orlando Figes gehört, der seit dem Brexit auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Er weiß, wie sehr sich gerade deutsche Geister an Russland abarbeiten. Die Russophilen beschwören die Einzigartigkeit der russischen Seele und stempeln Russland-Kritiker gern als Russophobe ab. Figes fragt inmitten des russischen Krieges gegen die Ukraine, der mit gefälschten Geschichtsnarrativen begründet wurde, was an der putinschen Erzählung wahr ist und was nicht. Oder wie viel sich von der russischen Geschichte in Moskaus aktueller Aggressionspolitik wiederfindet. Ob sich jahrhundertealte Herrschaftsmethoden fortsetzen. Er geht chronologisch vor und startet erst einmal mit der Frage, warum wurde Russland überhaupt so groß? Seit Iwan dem Schrecklichen von 1500 an bis zur Russischen Revolution 1917 wuchs das Reich jeden Tag über 400 Jahre lang, durchschnittlich um 130 Quadratkilometer. Es liegt nahe, dass sich die Größe eines Landes auf die Herrschaftsform auswirkt. Aber wie? Zarin Katharina die Große war überzeugt davon, dass ein so riesiges Land von einer Autokratie regiert werden müsse. Zitat: Jede andere Regierungsform wäre nicht nur schädlich, sondern absolut verheerend. Der Autor kommt ausgehend von Russlands Geografie, einer ausgedehnten Steppenlandschaft westlich und östlich vom Ural, die sich über 11 Zeitzonen erstreckt und weder von Gebirgen noch Meeren begrenzt wird, zu einer Erkenntnis. Dass sich Russland trotz seiner Ausdehnung immer auch verwundbar gefühlt haben muss, weil Invasoren vergleichsweise leicht einfallen konnten. In Russland wird vor allem von asiatischen Nomadenvölkern berichtet, die die russischen Siedler in den Wäldern überfielen. Figes zweifelt an dieser Darstellung, weil es archäologische Funde gäbe, die belegten, dass die Völker größtenteils miteinander gelebt haben müssten, weil sie gegenseitig Kleidung und Statussymbole übernahmen. Der Russlandkenner spricht lieber von einer Migration nomadischer Stämme. Für die Kiewer Rus bedeutete der Einmarsch Genghis Khans allerdings das Ende. Kiew, das im 9. Jahrhundert zum wichtigsten Handelszentrum aufgestiegen war und bald genauso viele Einwohner wie Paris hatte, wurde verwüstet. Für Wladimir Putin steht die Kiewer Rus im Zentrum seiner ganz eigenen Geschichtsauffassung. Doch anders als er behauptet, führt keine gerade Linie von der Rus zum Moskauer Reich. Die Besatzung durch die mongolischen Reiterstämme hatte die russischen Fürsten zu Vasallen von Genghis Khans goldener Horde degradiert, die sich nicht gegen die asiatischen Eroberer wehrten, sondern vielmehr mit ihnen kollaborierten. Auch die Kirche übte den Schulterschluss sehr zum eigenen Vorteil. Genghis Khan wurde auch Genghis Zar genannt. Die späteren Herrscher übernahmen dessen Politik der bedingungslosen Unterwerfung der Untertanen. Weder Russland noch die Ukraine oder Belarus könnten einen Anspruch auf die Kiewer Rus erheben, so die These von Figes, weil die Mongolen-Invasion die Rus geteilt hätte und sich beide Hälften danach auseinanderentwickelten. Der westliche Teil, der heute Gebiete von Polen, Belarus und der Ukraine umfasst, geriet unter den Einfluss Polen-Litauens, einer konstitutionellen Monarchie mit einem gewählten König und vergleichsweise großen Freiheiten. Die nordöstlichen Fürstentümer, die heute die russischen Gebiete rund um Moskau umfassen, also Twer, Nowgorod, Wladimir und Rysan, bildeten den Kern Moskowiens, wo seitdem die Autokratie vererbt und zum Herrschaftsprinzip erhoben wurde.
Alexander Herzen, ein Sozialist des 19. Jahrhunderts, bezeichnete den repressiven Zaren Nikolaus I. als Genghis Khan mit einem Telegrafen. Der Bolschewik Nikolai Bucharin sagte, Stalin sei wie Genghis Khan mit einem Telefon.
Mehr als 300 Jahre blieben die Mongolen in Russland. Die Stadt Moskau ging als große Gewinnerin aus der Khan-Herrschaft hervor. Bis zum 12. Jahrhundert war sie ein Dorf. Unter Genghis Khan aber wurde sie zum Handelsplatz und ungemein reich. Auch weil die Goldene Horde die Transportrouten schützte. Feiges widerlegt damit die Lesart von Präsident Putin, dass Russland Europa vor der Mongolengefahr gerettet und dafür viel Leid auf sich genommen hätte. Die These von Russland als Wächter Europas, die ein wichtiger Bestandteil des nationalen russischen Mythos ist, verweist Feiges damit in das Reich der Legenden. Beim Lesen kommt einem an dieser Stelle vielleicht der 11. September 2001 in den Sinn, als sich Putin als Wächter gegen den Islamismus darstellte und den Vereinigten Staaten die Unterstützung im Kampf gegen islamistische Terroristen zusicherte. Denn Moskau würde diesen Antiterrorkampf schon seit Jahren führen. Feiges thematisiert Russlands Angst vor äußeren Feinden an vielen historischen Beispielen. Um die Gefahr von außen zu mindern, sei Russland stets an schwachen Nachbarn gelegen gewesen. Es habe Kriege geführt, um feindliche Mächte auf Abstand zu halten.
Oder sollte seine Tendenz, nach außen zu drängen und die Räume ringsum zu kolonisieren, eher als Defensivreaktion betrachtet werden, weil man es für notwendig hielt, zum Schutz Pufferstaaten zu besitzen?
Orlando Feiges schreibt, dass Russland das angebliche Mongolenjoch als eine Demütigung empfunden habe. Russland sei von einem asiatischen Reich unterworfen worden, das Moskau als kulturell minderwertig ansieht. Der russische Kolonialismus wird im Buch nur gestreift. Er hätte längst eine breite gesellschaftliche Diskussion verdient. Die autokratischen asiatischen Besatzer haben laut dem Autor auch großen Einfluss auf die Eigentumsverteilung in Russland ausgeübt. Fürderhin besaß der Zar alles Land, einschließlich der darauf lebenden Menschen, und konnte Gebiete samt Bewohnern verschenken. Die Bojaren, also die Adeligen, die früher selbst Eigentum besaßen, waren jetzt nur dann die Besitzer, wenn sie dem Herrscher loyal dienten. Hier zieht Feiges eine direkte Linie ins Russland dieser Tage.
Dieses System der Abhängigkeit vom Herrscher hat sich bis heute gehalten. Putins Oligarchen sind völlig von seinem Willen abhängig.
Es gab zwar eine Bojaren-Duma, doch anders als andere Parlamente hatte diese Duma keine Macht und die Mitglieder waren nicht gewählt. Dieses Ungleichgewicht zwischen dem dominanten Staat und der schwachen Zivilgesellschaft besteht seit Jahrhunderten und prägt Russland bis heute. Und das, obwohl sich die alleinherrschenden Zaren immer wieder als unfähig erwiesen, das große Land zu führen. Da half auch der ihnen zugestandene göttliche Status nicht. Dem Volk galt der Zar als eine Art russischer Christus, der es beschützte und die von seinen Bojaren begangenen Übeltaten rächte. Wenn er jedoch versagte, wurde er als falscher Zar bekämpft. Aufstände, so resümiert Feiges, gab es nur, wenn ein neuer Zar gesucht wurde. Die Idee des Gemeinwohls hatte keine Chance. Das änderte sich auch unter den Bolschewiken nicht wirklich. Zwar töteten sie 1918 Zar Nikolaus II. Und seine Familie, ein halbes Jahr nach der Oktoberrevolution, doch an der Spitze der Republik sollte wieder ein guter Zar stehen. Die Russen brauchen einen Zaren, zitiert Feiges Stalin, der diesen Satz mehrfach von sich gegeben haben soll. Erhellende 8 von 11 Kapiteln widmet der Geschichtswissenschaftler der Zeit von den Ursprüngen Russlands bis zum Ende der Zarenherrschaft. Die Sowjetzeit bis zu Putins Regentschaft wird deutlich knapper abgehandelt. Der Autor erinnert daran, dass Putin in seiner ersten Amtszeit offenbar für Russlands Beitritt in die NATO und in die Europäische Union. Aber er gerät ins Straucheln, als er Putins Begründung für seinen Bruch mit dem Westen folgt. Stichwort NATO-Osterweiterung. Die fand 1999 bzw. 2004 statt. Doch zu jener Zeit fiel Putin noch nicht mit Kritik daran auf. Erst 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz und 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest. Feitsches führt an dieser Stelle nicht etwa die bis heute gültige KSZE-Charta von Paris aus dem Jahr 1990 an, nach der die Staaten ihr Bündnis frei wählen können. Er erwähnt auch nicht, dass es die Osteuropäer selbst und nicht die USA waren, die den NATO-Beitritt wollten. Er wiederholt stattdessen wie Moskau ein mündliches Versprechen, das in keinen internationalen Vertrag aufgenommen wurde. Und Feiges geht noch einen Schritt weiter. Er stellt die Absichten der NATO als Verteidigungsbündnis insgesamt in Frage, unterstellt ihr, sie brauche, Zitat, ein aggressives Russland, um die eigene Existenz zu rechtfertigen. In diesem Schlusskapitel geht zu vieles durcheinander. Platte Beschreibungen über die inneren Probleme der Ukraine, die er auf den Sprachenstreit zurückführt. Ungenauigkeiten über das Krim-Referendum 2014, das er fälschlicherweise als eine Forderung der Mehrheit der Bevölkerung darstellt. Er schreibt vom angeblich gewalttätigen Hass der Ukrainer auf Russen, den er auf den Bandera-Kult zurückführt. Zur Erinnerung, Stepan Bandera, der Ultranationalist, dessen Anhänger bis in die 1950er Jahre hinein die Sowjetmacht bekämpften. Feiges Argumentation ist hier so verschwommen, dass man ihn für ein Opfer der Kreml-Propagandisten halten könnte. Vielleicht hätte er auf dieses letzte Kapitel verzichten sollen. Bis dahin ist Feiges Geschichte Russlands eine lohnende Lektüre.
Sabine Adler besprach Orlando Feiges, eine Geschichte Russlands. 448 Seiten, 28 Euro, bei Klett-Cotta erschienen, übersetzt von Norbert Juraschitz.